Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut und ich freue mich auch, dass wir so Gemeinschaft haben können untereinander und dass wir heute auch trotzdem Gottesdienst feiern können. Und ich habe mir natürlich in den letzten 2 Wochen sehr stark überlegt, was mache ich jetzt heute? Soll ich heute über unser Predigtthema predigen, was wir jetzt eingeteilt hatten, oder soll ich was anderes machen? Und die meisten von euch wissen ja, dass wir uns gerade in der Predigtreihe Gemeinde in Bewegung befinden. Und ich bin dann nach langem Nachdenken zu dem Entschluss gekommen, okay, nee, wir bleiben beim Thema. Weil ich finde, es passt eigentlich ganz gut, weil auch in der Krise wollen wir weiter in Bewegung bleiben. Und wir wollen nicht stehen bleiben, auch wenn wir jetzt die meiste Zeit wahrscheinlich zu Hause sind. Wir können trotzdem im Glauben vorangehen. Und die Krisenzeiten, es ist ja nicht nur eine riesengroße Krise, sondern in Krisenzeiten stecken auch ganz viele Chancen. Und ich sehe, dass es eine Zeit sein kann, wo unser Glaube stark werden kann, wo unser Vertrauen zu Jesus wachsen kann, wo unser Gebetsleben aktiviert und intensiviert werden kann. Wir haben in der ersten Predigt unserer Predigtreihe gehört, unseren Blick nach vorne auf Jesus zu richten. So wie Petrus in den Wellen und im Sturm seinen Blick auf Jesus hatte. Und wie viel mehr als jetzt können wir das tun? Im Sturm, wenn alles um uns schreit und tobt, unseren Blick auf Jesus zu halten. In der zweiten Predigt haben wir dann gehört, dass wir nicht stehen bleiben wollen. Und ich finde, es passt auch so gut. Wir wollen nicht wie ein angsterfülltes Kaninchen vor der Schlange erstarren, uns nicht mehr bewegen, sondern wir wollen weitergehen, wir wollen weiter vorangehen. Und heute, schließlich zum Abschluss der Predigtreihe, wollen wir uns damit beschäftigen, mit dem Thema Hänge deinen Blick nicht nach hinten. Den Predigttext finden wir in Lukas 9, Vers 61 und 62. Einer sagte, ja Herr, ich will mit dir gehen, aber lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Doch Jesus sagte, wer eine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Jesus benutzt hier ein Beispiel, das klar macht, dass es nicht gut ist, wenn man seinen Blick nach hinten hängt. In der Zeit, in der Jesus lebte, funktionierte die Landwirtschaft natürlich noch ganz anders als heute. Es gab keine riesigen Maschinen mit starken Motoren, sondern der Bauer hatte einen Pflug aus Holz. Und an dem einen Ende vom Pflug war ein Joch für die Ochsen oder für den Esel befestigt und am anderen Ende befand sich ein Lenkholz. Und das Lenkholz hatte der Bauer in der einen Hand, um den Pflug in die richtige Richtung zu lenken. Und in der anderen Hand hielt er einen Stock und mit dem Stock hat er die Tiere angestupst, also sie angetrieben. So, ihr könnt euch jetzt vielleicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der Bauer während der Arbeit nach hinten geschaut hätte. Die Furche wäre krumm und schief geworden und auch nicht tief genug geworden, um Saat auszusehen. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wäre halt ein bisschen alles ein bisschen schief. Viel größer war die Gefahr, dass der Pflug oder die Tiere Schaden nehmen. Ein gebrochener Pflug oder ein gebrochenes Bein beim Ochsen wären fatal gewesen. Ich finde, das Beispiel, das Jesus hier erzählt, ist gut zu verstehen. Das ergibt alles Sinn, Bauer soll nicht nach hinten gucken, sonst passiert was Schlimmes. Viel herausfordernder für mich ist der Grund, warum Jesus das sagt. Da kommt ein Mann zu Jesus und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Das Ding ist, er stellt eine Bedingung. Eine Sache will er vorher noch erledigen. Und zwar will er sich von seiner Familie verabschieden. Die erste Frage, die mir fast jedes Mal kommt, wenn ich diesen Bibeltext lese, ist, Jesus, was ist das Problem? Da ist ein Mann, der liebt seine Familie. Da ist doch klar, dass er sich verabschieden will. Ich glaube, dass jeder Pastor und natürlich auch jeder andere Christ Luftsprünge machen würden, wenn jemand kommen würde mit dem Wunsch, Jesus nachzufolgen. Weil deswegen machen wir das ja alles hier. Aber Jesus reagiert ganz anders. Und der Unterschied ist, dass Jesus in das Herz des Mannes schauen kann. So, die Frage ist also, was geht im Herzen von dem Mann vor? Ich glaube, dass dieser Mann wirklich den Wunsch hatte, Jesus nachzufolgen. Zu der Zeit, als Jesus auf dieser Erde lebte, hieß es ja tatsächlich sein bisheriges Leben mit Arbeit, Familie, Haus und Hof, alles, was daran lebte, hinter sich zu lassen und mit Jesus buchstäblich unterwegs zu sein. Aber genau das machte dem Mann wohl Probleme. Er wollte irgendwie schon, aber er hängt noch so sehr an dem allen, was er zu Hause hatte. Ich glaube auch nicht, dass das kurz Tschüss sagen ein Problem gewesen wäre. Es geht Jesus immer um das Herz. Er sah einen Mann, der wollte, aber dann eben doch nicht ganz wollte. Dem es schwer fiel, Abstand von seiner Vergangenheit zu nehmen. Dessen Herz an der Vergangenheit noch hing. Mir hat folgende Beobachtung geholfen, die Reaktion von Jesus besser zu verstehen. Bei unseren Kindern habe ich nämlich Folgendes beobachtet. Unsere zwei Großen, die gehen nämlich total gerne mit einkaufen. So, wenn ich nun einkaufen gehen möchte und ich sage, hey, ich gehe einkaufen, wer will mit? Dann schreit es aus allen Ecken und Enden, ja, ich will mit, ich will mit, ich will mit. Und wenn dann der Papa gerade zu Hause ist und dann noch einen Abschiedskuss will und noch eine Umarmung und noch ein, oh, sag doch mal Papa, ich hab dich lieb oder so, dann ist es ein bisschen schwierig. Denn die Vorfreude auf das Einkaufen ist so riesengroß, dass der Abschied von zu Hause und vom Papa gar kein Problem ist, beziehungsweise in den meisten Fällen ganz ausfällt. Steht jetzt allerdings ein nicht so erfreuliches Ereignis wie Einkaufen an, zum Beispiel, ich sage, wir müssen zum Kinderarzt und dann kommt die Frage, gibt es heute dann auch eine Spritze? Und ich sage, ja, heute gibt es leider schon eine Spritze. Dann sieht es ganz anders aus. Dann wird das Fertigmachen dann doch etwas herausgezögert. Das Spielzeug ist furchtbar interessant, man wollte doch dieses eine Spiel noch machen. Man kann sich jetzt auch plötzlich gar nicht mehr allein die Jacke und die Schuhe anziehen. Und es gibt eine ganz lange Verabschiedung mit Umarmung und alles. Und der Papa freut sich zwar, aber die Mama, die los will, freut sich nicht so. Und ich habe gemerkt, ohne Freude auf das Ereignis ist der Abschiedsschmerz riesengroß. Nun ist es bei unseren Kindern so, dass das Ziel der Auslöser von den verschiedenen Reaktionen und Emotionen ist. Das Ziel in der Nachfolge ist bei uns aber nicht das Problem, weil was ist das Ziel? Wir wissen, das Ziel ist Jesus und er ist unser Grund, warum wir losgehen. Und wir wissen auch, dass Jesus absolut perfekt ist. Wir haben vielleicht eher das Problem, dass wir an den Dingen, die eben noch zu Hause da rumliegen, an dem Vergangenen hängen, und vielleicht auch vergangenen Situationen oder Dingen hinterher trauern. Paulus schreibt in einem seiner Briefe an die Gemeinde in Philippi, in Philipper 3, 13 und 14, nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Paulus spricht sogar davon, dass er seine Vergangenheit vergisst. Das Vergangene soll ihn nicht davon abhalten, sein Rennen bis zum Ende durchzuhalten. Ich habe mal einen Artikel gefunden und da den hat eine Psychiaterin verfasst und da habe ich Folgendes gelesen und das fand ich richtig interessant. Da schreibt sie, Menschen befinden sich gedanklich oft im Gestern oder im Morgen, sind durch Erinnerungen oder Nachdenken über die Zukunft abgelenkt und können den Augenblick gar nicht mehr isoliert davon wahrnehmen. Oh ja, das kann ich sehr gut unterschreiben. Wie oft bin ich im Gestern oder im Morgen, aber nicht im Jetzt? Und zu dem Thema sind mir zwei Begebenheiten aus dem Alten Testament in der Bibel in den Sinn gekommen. Die eine Begebenheit betrifft das Volk Israel. Das Volk Israel lebte als ein Sklavenvolk in Ägypten. Sie waren nicht frei, sie mussten schwere Arbeiten verrichten und selbstverständlich sehnten sie sich jahrelang danach, dass Gott sie befreien würde. Und jetzt war es tatsächlich passiert. Gott beruft Mose, sein Volk aus Ägypten zu führen. Und es passiert tatsächlich. Sie sind frei, sie machen sich auf in das Land, das Gott ihnen geben will. Und wenn ich die Geschichte lese, dann staune ich echt, was dieses Volk alles erlebt. Sie erleben Gott in so einer riesengroßen Weise, da würden wir nur von träumen. Sie erleben, wie er sie beschützt, wie er das Meer vor ihnen teilt, wie er ihre Feinde besiegt, wie er sie versorgt auf übernatürliche Weise. Aber das Traurige ist, dass all diese Situationen nicht dazu führen, dass sie Gott vertrauen. Tauchte ein neues Problem auf, dann fingen sie nämlich an zu murren, beziehungsweise zu motzen, wie wir vielleicht sagen wollen. 2. Mose 16, Vers 3. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Kennt ihr das auch, dass wir oft die Vergangenheit nicht realistisch betrachten, sondern fast schon glorifizieren? Genau das passierte nämlich. Das Volk Israel war in Gefangenschaft, in Sklaverei, denen ging's richtig schlecht in Ägypten. Und ihre Erinnerung redet von leckerem Fleisch und Brot. Uns geht es ja oft auch nicht anders. Unsere Gedanken betrügen uns auch oft, wenn wir an vergangene Zeiten denken. Wir erinnern uns hauptsächlich nur an das Positive. Das ist zum einen ja mal gar nicht schlecht, weil man hat ja gerne das Positive im Blick. Kritisch wird es nur, wenn wir dadurch ins Jammern über die Gegenwart kommen. Kennt ihr den Spruch, früher war alles besser? Wie sehr habe ich diesen Spruch als Kind und Jugendliche gehasst. Und trotzdem muss ich merken, oder merke ich bei mir selber, dass ich immer mal wieder selber so einen Spruch auf den Lippen habe. Früher, als ich noch keine Kinder hatte, hatte ich so viel Zeit, da konnte ich tun, was ich wollte. Der Daniel sagt öfters jetzt mal, früher als ich noch 20 war, da konnte ich so lange aufbleiben, ohne müde zu werden. Und heute muss ich schon um 10:30 ins Bett gehen. Oder kennt ihr auch solche Sprüche wie, früher als ich noch jung war, da hatte ich noch Kraft. Früher als ich noch gesund war, früher als ich noch da gewohnt habe, als ich noch Student war, als ich meine Arbeitsstelle noch hatte, man könnte diese Liste endlos fortsetzen. Und jeder von euch hat wahrscheinlich ein anderes früher als ich noch. Auch jetzt, gerade in der aktuellen Lage, können uns solche Gedanken beschäftigen. Versteht mich nicht falsch, ich vermisse es auch total, euch zu treffen, euch zu sehen, mich uneingeschränkt zu bewegen, die Kinder zum Kindergarten zu bringen, auf den Spielplatz zu gehen, wo auch immer. Aber wir können auch durch lauter Nachdenken den jetzigen Moment vergessen. Wir wollen auch jetzt, und damit meine ich wirklich jetzt und heute, den Blick nach vorne richten, nicht nach hinten. Wir wollen weiter vorangehen und unser Blick soll auch nicht sorgenvoll dann in die Zukunft schauen. Na, das können wir jetzt ja auch tun. Wir sollen unseren Blick auf Jesus richten. Ihn sollen wir fokussieren. Warum sollten eigentlich jetzt seine Zusagen auf Versorgung und Schutz, seine Zusage seiner unendlichen Liebe und Gnade jetzt gerade nicht mehr gelten? Gott ist unveränderlich, das muss ich mir immer wieder sagen. Es ist so einfach, in guten Zeiten Gott zu vertrauen. Es ist so einfach, in guten Zeiten Gott zu glauben, was er sagt durch die Bibel. Aber jetzt sind wir herausgefordert, es wirklich zu glauben. Eine zweite Geschichte, auch aus dem Alten Testament, die soll uns auch Mut machen. Und zwar ist es eine Geschichte, die über Samuel berichtet. Wir sind jetzt einige Jahrzehnte weiter schon. Gott hat das Volk in ihr Land geführt. Und dann ist dieses Volk da und sie wünschen sich einen König. Und Gott reagiert auf diesen Wunsch. Samuel, der ein Prophet in Israel war, der setzt Saul als ersten König ein. Und zunächst läuft alles gut. Der Saul ist groß, stark, hübsch, mutig und gottesfürchtig. Ein Traummann vor den Herrn. Aber das bleibt leider nicht so. Er ist Gott gegenüber ungehorsam und Gott verwirft ihn als König. Jetzt hat Samuel als Prophet die Aufgabe, das jetzt auch dem Saul mitzuteilen. Das war bestimmt ganz sicher keine leichte Aufgabe. Da hat eine Menge Mut, eine Menge Gottvertrauen dazugehört. Er geht also zu Saul und sagt ihm: Der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. So, und er haut diesen Spruch raus und Samuel macht wahrscheinlich das einzig Richtige, er geht wieder. Und jetzt ist aber der Samuel nach dieser Nachrichtenübermittlung total am Ende. Er ist emotional am Boden, er trauert und er weint um Saul. Und das muss er eine ganze Weile gemacht haben, denn Gott muss Samuel aus seiner Trauer und seinem Hängen an der Vergangenheit rausrufen. Und das lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 1. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König ausgewählt. Gott setzt dem Hinterhertrauern ein Ende. Er sagt: So Samuel, jetzt hast du genug getrauert, jetzt ist Schluss. Ich möchte dir zeigen, wie es weitergeht. Und ich kann mich so gut in den Samuel wiederfinden. Weil in meinem Leben und bestimmt auch in eurem Leben gibt es Dinge oder Situationen, die einfach ein Ende finden. Manchmal waren es Dinge, die schlecht waren, manchmal waren es aber auch Dinge, die wirklich gut waren. Und vielleicht waren sie sogar tatsächlich in Gottes Plan. Hier endet die Königsherrschaft von Saul und es war ja auch Gottes Plan gewesen. Wie oft reagiere ich wie Samuel? Ich trauere nach. Folgendes Zitat ist mir begegnet: Das Problem ist, dass wir die Vergangenheit überbewerten, die Zukunft überschätzen und die Gegenwart unterschätzen. Wenn wir im Gestern hängen oder uns ständig nach dem Morgen sehnen, dann verpassen wir das Heute. Gott ruft Samuel wieder ins Heute. Er sagt ihm, was er jetzt tun soll. Er führt ihn Schritt für Schritt. Ich finde das so toll, wie Gott es macht mit dem Samuel, weil er ihn wirklich an die Hand nimmt und sagt: Okay, jetzt hör mir mal zu, Samuel, ich führe dich jetzt Schritt für Schritt, Step für Step, sage ich dir jetzt, was du tun sollst. Und er sagt: Okay, füll erstmal dein Horn, dann mach dich auf den Weg, geh zu Isai, nimm eine Kuh und so weiter und so weiter. Ihr könnt es gerne nachlesen. Und Samuel ist gehorsam, er tut diese Schritte. Und was passiert? David wird zum neuen König gesalbt. Das ermutigt mich total, dass Gott auch uns jeden Tag Schritt für Schritt führen möchte. Ich selber, ich kann auch nicht in die Zukunft sehen. Ich weiß nicht, was in 2 Monaten ist, in 2 Wochen, in 2 Jahren. Ich weiß es nicht, aber ich kann darauf vertrauen, dass Gott mich und dich Schritt für Schritt führen will. Ich bin mir ganz sicher, dass Gott einen Plan hat, auch für diese Zeit, besonders vielleicht für diese Zeit. Vieles steht nun still, aber Gott tut es nicht. Gott steht nicht still. Er möchte weiter mit dir, mit uns als Gemeinde und jedem Einzelnen vorangehen. Und wir dürfen uns darauf einlassen und wir dürfen ihm Schritt für Schritt folgen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, gerade jetzt Gott neu zu suchen. Wenn wir ihn suchen, wird er sich finden lassen. Das hat er uns versprochen. Das heißt, unsere Herausforderung, aber auch unsere Chance, ist herauszufinden, welche Schritte Gott mit dir, mit uns in den nächsten Wochen gehen möchte. Und vielleicht guckst du auch zu und kennst Gott gar nicht so wirklich und weißt gar nicht, was du damit anfangen sollst. Das macht gar nichts, weil du musst auch nicht warten. Du musst auch nicht am Vergangenen hängen, du musst auch nicht warten, bis die Quarantäne wieder aufhört oder wie auch immer. Gerade jetzt ist die Zeit, dich auf Gott einzulassen und vielleicht mal ein Gebet zu sprechen und dich an ihn zu wenden. Als ich mich vorbereitet habe für die Predigt, da habe ich noch so ein Bild gehabt. Und ich möchte es einfach mal weitergeben, weil es auch zu diesem Thema passt. Und zwar habe ich einen Mensch gesehen, der versucht hat, vorwärts zu kommen. Und er hatte aber an seinem Fuß so eine Art Fessel mit einer Kette hinten dran. Und durch diese Kette ist er nicht vorangekommen. Die hat ihn irgendwie immer wieder nach hinten gezogen. Aber Gott oder Jesus hat versucht, dem Menschen noch anzubieten, hey du, ich kann dir das auch abnehmen. Ich kann das mit einem Schnips abschneiden. Ich kann deine Kette lösen. Aber dieser Mensch wollte das irgendwie nicht. Und ich habe mich dann gefragt, wieso will er das denn nicht? Warum möchte dieser Mensch denn seine Kette und seine Fesseln behalten? Und da kam mir so, dass dieser Mensch das als Stütze empfindet vielleicht oder als Halt oder auch ein bisschen als Ausrede. Und diese Kette oder diese Fessel war ein Bild für die Vergangenheit, von einer Sache, die in der Vergangenheit passiert ist und die aber immer wieder diesen Mensch zurückgezogen hat. Und Jesus aber anbietet, hey, ich möchte das echt durchbrechen und du darfst dich von dieser Sache lösen aus der Vergangenheit, damit du weiter vorangehen kannst. Und ich glaube, dass das Dinge sein können, entweder schlechte Angewohnheiten, von denen wir uns lösen müssen, aber auch Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Dinge, da hatten wir vielleicht gar keinen Einfluss drauf, dass wir irgendwie schlecht behandelt wurden, dass wir eine schreckliche Kindheit hatten oder eine schwierige Kindheit oder wir Beziehungen hatten, die uns geschadet haben. Aber wir sollen Jesus das hinhalten, dass er es lösen kann und es nicht als Ausrede benutzen, dass wir nicht weiter vorangehen können. Und Jesus spricht dir zu, er möchte es lösen und du darfst dich von Dingen aus der Vergangenheit lösen und er möchte es auch abschneiden. Du musst es ihm nur erlauben. Jesus zwingt einem zu nichts. Vielleicht spricht es dich ja an und dann möchte ich dich ermutigen, dass du diese Kette Jesus hinhältst, dass er es durchtrennen kann. Ich bin am Ende meiner Predigt und ich möchte jetzt noch für uns beten, dass Gott uns hilft, wirklich unseren Blick nicht nach hinten zu richten, sondern nach vorne und zu erkennen, welchen Schritt wir jetzt gerade tun sollen im Heute. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du bei mir bist, ich danke dir, dass du bei jedem bist, der zuhört oder zuschaut. Danke, dass du jeden kennst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, welche Schritte wir tun sollen. Dass du uns zeigst, was du mit uns vorhast, auch in der nächsten Zeit, am heutigen Tag, in der nächsten Woche. Dass du unsere Augen da auch aufmachst für Dinge, die du für uns vorbereitet hast. Und ich möchte jeden segnen darin und möchte dich bitten, dass wir wirklich erleben, wie du uns weiterbringst als Gemeinde, als Einzelnen im Glauben, auch in einer Zeit des Stillstandes. Aber du gehst weiter mit uns und dafür danke ich dir. Amen.